Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
You work on the front lines in the criminal justice system.
Sie arbeiten im Justizwesen an vorderster Front.
Es war eines der ersten von Algorithmen gesteuerten Entscheidungssysteme. Compass, ein Fallmanagementprogramm, das Strafverfolgern, Gerichten, Gefängnissen und Sozialdiensten in den USA enorme Arbeitserleichterung versprach.
Wir helfen Ihnen, den Sinn von Informationen zu erkennen und die Punkte miteinander zu verknüpfen. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Jagd nach Daten und mehr Zeit mit dem Blick auf das große Ganze. Gemeinsam bringen wir die Gerechtigkeit voran.
KI wie bei Kafka. In den Fängen von Algorithmen. Von Tom Schimek.
Die Algorithmen von Compass kalkulierten schon Anfang der 2000er Jahre Menschen, genauer ihr Risiko für die Gesellschaft, die Wahrscheinlichkeit eines kriminellen Rückfalls. Nun entschieden digitale Befehlsketten mit darüber, wer wo wie lange inhaftiert wird, wer welche Hilfen bekommt. Letztlich wem wie viel Hoffnung bleibt. Für US-Bundesstaaten von New York bis Kalifornien, die dieses System zum Teil bis heute betreiben, klingt das Angebot attraktiv. Die USA haben eine der höchsten Haftraten der Welt. Etwa 1,9 Millionen Menschen leben hier an jedem Tag hinter Gittern. Das Justizsystem ist überlastet, die Gefängnisse verschlingen viele Milliarden Dollar. Die Rechnung lautet: mehr Automatisierung gleich weniger Personal, mehr Effizienz gleich weniger Kosten. Doch schon bald bezweifeln Wissenschaftler und Journalistinnen die Güte der Daten und der auf ihnen basierenden automatisierten Entscheidungen. Sie weisen nach, dass die vermeintlich objektive Software oft nur unsere Vorurteile nachplappert. Genauso rassistisch, sexistisch, dämlich.
These algorithms are garbage in, garbage out.
Müll rein, Müll raus, das sei hier das Prinzip, sagte mir schon 2017 Jay Stanley, Experte für Algorithmen bei der ACLU, der traditionsreichen Hüterin US-amerikanischer Bürgerrechte.
That raises a lot of questions. We're really going to have computers making decisions about people's lives?
Seine Kernfrage: Wollen wir wirklich, dass Computer Entscheidungen treffen, die das Leben von Menschen bestimmen? Darüber entscheiden,
ob ein Leben ruiniert wird oder nicht. Das ist eine sehr erschreckende Vorstellung. Das muss alles offengelegt werden. Das ist alles ganz neu. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, ob es wirklich neutral ist oder unfair. Wir brauchen also absolute Transparenz.
The US criminal legal system is becoming automated at every stage of our system.
Mai 2022. Rebecca Wexler vom Berkeley Center for Law and Technology resümiert bei einer Online-Konferenz den Siegeszug der Algorithmen im US-Justizsystem.
This is policing and investigations, bail decisions.
Es betrifft Polizeiarbeit und Ermittlungen, die Entscheidung über eine Kaution, Beweise bei einer Verurteilung, Entscheidungen über das Strafmaß, sogar über die Bewährung. In jeder dieser Phasen beginnen Computersysteme eine Rolle zu spielen. Künstliche Intelligenz dirigiert Polizeibeamte auf Streife.
Die Entwicklung hat enorm Fahrt aufgenommen. Die Tech-Giganten dieser Welt wollen künstliche Intelligenz in allen Lebensbereichen zum Standard machen. Vom Aktienkauf bis zur Reparatur genetischer Defekte. China und andere Staaten ohne demokratische Kontrolle testen immer raffiniertere soziale Bewertungssysteme, die immer tiefer in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifen, mit täglich wachsenden Datenbeständen und intensiver Echtzeitüberwachung. Algorithmen entscheiden dort über ihre Bewegungsfreiheit, ihre Zukunftsaussichten, ihren Status in der Gesellschaft.
Die Menschen sind sehr besorgt darüber, in welchem Maße KI Wahlen, die Regierungsführung, die Wirtschaft, ja die ganze Gesellschaft manipulieren wird.
Washington 2024. Daryl West ist KI-Experte der Brookings Institution. Die Strafjustiz sei einer der schlimmsten Bereiche, sagt er. Aber es gäbe viele andere, die Kreditvergabe der Banken etwa.
KI trifft also zunehmend Entscheidungen, die sich direkt auf Menschen auswirken. Das können sehr positive und konstruktive Werkzeuge sein. Doch oft sind die Daten, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden, tendenziös. Und daher sind auch die Entscheidungen verzerrt.
Die große Verheißung lautet, hier kommen die intelligenten Problemlöser, allzeit bereit, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ohne Urlaub, Krankheit, Krisen. Unparteiisch, faktenbasiert, fast fehlerfrei. Die automatisierte Justiz à la Compass gab einen Vorgeschmack auf eine Zukunft allgegenwärtiger Algorithmen, die unser Leben bestimmen. Nun sind wir mittendrin.
Almost everybody today is doing their job online. What that means is there is now an extraordinary amount of digital data on everybody's performance.
Am Arbeitsplatz etwa, sagt Daryl West, falle inzwischen eine ungeheure Menge Daten über jeden Einzelnen an. Chefs könnten heute exakt überprüfen, wie lange und wie schnell wir arbeiten.
Sie müssen dich nicht mehr fragen. Sie wissen es tatsächlich.
Mehr noch.
The camera through facial recognition software can assess your
mood. Die Computerkamera kann per Gesichtserkennung ihre Stimmung erkennen. Sind sie verärgert, unzufrieden, unglücklich, nicht bei der Sache?
And provide readouts to your supervisor on how well you are doing your job.
KI am Bankschalter, in der Personalabteilung, der Behörde, der Polizeizentrale, im Onlineshop, am Krankenbett. Systeme, die immer präziser registrieren, wer wir sind, wo wir sind, wie wir sind und was wir schon alles getan, gekauft, geäußert haben. Sie nehmen uns ins Visier, entscheiden mit darüber, welchen Job wir bekommen, welches Medikament, welche Sozialleistung, welchen Weg wir einschlagen.
Okay.
Okay, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Beispielen.
Okay. Ich rede nicht von KI, ne? Das ist Software, das ist nichts anderes als eine kodierte Handlungsanleitung. In jedem Taschenrechner sind Algorithmen nennt. Das ist alles und nichts, ne? Das ist ja auch unser Problem.
Berlin im Büro von Algorithm Watch. Matthias Spielkamp, Mitgründer und Geschäftsführer der Organisation.
Uns interessieren die Algorithmen, bei denen wir der Ansicht sind, dass die dazu beitragen, maschinelle Entscheidungen über Menschen zu treffen. Oder solche, die Menschen beeinflussen. Das heißt, man muss sich nicht immer sofort vorstellen, da ist eine Maschine und die trifft jetzt eine zum Beispiel Ja-Nein-Entscheidung, ich gehe ins Gefängnis oder ich bleibe draußen oder sowas in der Art und die betrifft mich direkt, sondern es gibt viele Entscheidungen, die vorbereitet werden durch solche Algorithmen und die mich dann im Zweifel auch eher indirekt betreffen. Das kann aber trotzdem massiv sein.
Lebensentscheidend etwa die Dialekterkennung, die vom Deutschen Bundesamt für Migration verwendet wird.
Das ist eine hochkomplexe technische Geschichte. Alleine die Tatsache, dass da bei einer Dialekterkennung jetzt das eine oder das andere rauskommt, entscheidet natürlich nicht darüber, ob jemand etwa einen Aufenthaltsstatus bekommt oder nicht, aber es entscheidet natürlich mit darüber. Und insofern ist es auch wirklich sehr relevant. Am anderen Ende sind solche Systeme, die Entscheidungen zum Beispiel darüber treffen, ob ich Sozialleistungen bekomme. Ja, da wird es dann richtig relevant auch, weil wirklich Existenzen von Menschen davon abhängen. Es gibt das eine Beispiel in Holland, bei dem sowas schiefgelaufen ist. Da haben Tausende von Menschen fehlerhafte Rückzahlungsaufforderungen bekommen und die waren zum Teil so massiv und so existenziell, dass Beziehungen darüber zerbrochen sind, Menschen depressiv geworden sind und es soll auch Selbstmorde gegeben haben aus dem Grund.
Ja, okay. So ein Brief.
2011 hatte die Regierung des rechtsliberalen Mark Rutte in den Niederlanden nach Medienberichten über angeblich massenhaften Sozialbetrug zum Kampf gegen den Missbrauch von Staatsgeldern geblasen. Für Rutte war dieser Generalverdacht gegen vermeintliche Sozialschmarotzer damals ein Wahlkampfschlager. In Steuer- und Sozialbehörden wurde eine KI installiert, um die Aktenbestände zu durchforsten. SIRI, ein Kürzel für System Risk Indication. Diese ermittelte, ähnlich wie das Justizsystem Compass, einen Risikoscore und markierte an die 20.000 Eltern, andere Schätzungen besagen noch deutlich mehr, als Betrüger. Betroffen waren vor allem Migranten, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft oder sehr geringem Einkommen. Beim kleinsten Fehler in einem Formular stoppte das System das Kinderbetreuungsgeld und forderte alle bisher gewährten Beihilfen zurück. Oft fünfstellige Eurobeträge, zahlbar sofort.
And what we've seen was absolutely devastating.
Und was wir da sahen, war absolut verheerend,
berichtet Ella Jakubowska von der Brüsseler NGO European Digital Rights.
Es gab Menschen, denen ihre Kinder weggenommen und in das Pflegesystem gesteckt wurden. Es gab Menschen, die ihre Arbeit verloren, ihre Wohnung.
Viele tausend Familien wurden in Armut gestürzt.
Sie mussten Tausende, Tausende und soms 100.000 Euro zurückbezahlen.
Fallbeispiel. Eine Mutter mit drei kleinen Kindern, ironischerweise eine studierte Sozialarbeiterin. 2012 teilte ihr das Finanzamt mit, sie müsse alle Beihilfen seit 2008 zurückzahlen, über 100.000 Euro. 9 Jahre lang kämpfte sie mit Schulden, Depressionen, Burnout. Zudem kam in den Niederlanden ein zweites KI-Tool zum Einsatz, um potenzielle Betrüger frühzeitig zu ermitteln. Überprüfungen zeigten später, dass die Algorithmen Bezieher ohne holländische Staatsbürgerschaft quasi automatisch als Risiko markierten, die Behörden dann große Gruppen im Land mit Sonderkontrollen überzogen, zum Beispiel alle 6047 Eltern ghanaischer Herkunft. Eine Art maschineller Rassismus.
Zuschlagenaffäre.
Erst 2020 schlug diese Zuschlagenaffäre, die Zuschussaffäre, hohe Wellen in den Niederlanden. Die Datenschutzbehörde urteilte:
rechtswidrig, diskriminierend und daher unangemessen.
Und ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss befand:
hier wurden die Grundprinzipien des Rechtsstaates verletzt.
Guten Mittag.
Im Januar 2021 trat das Kabinett Rutte III zurück.
Wir sind uns einig. Wenn das ganze System versagt, kann die Verantwortung nur gemeinsam getragen werden. Deshalb habe ich dem König gerade den Rücktritt des gesamten Kabinetts angeboten.
Und damit ist das Kabinett demissionär geworden.
Die Regierung versprach Entschädigungen von 30.000 Euro pro Familie.
Nobody has ever been convicted.
Aber niemand wurde jemals verurteilt. Für die Architekten dieses Systems gab es nie irgendeine Art von Strafe.
Es ist die ewige Debatte über das Verhältnis Mensch und Maschine, über die Rolle der Technologie in der Gesellschaft. Ist sie pures Werkzeug? Eine Ausformung von Ideologie? Gar eine autonome Macht? Seit den ersten groben Steinwerkzeugen vor Jahrmillionen prägen uns unsere Werkzeuge. Jede Innovation, vom Pflug bis zum Flugzeug, hat auch die Gesellschaft verändert. Philosophen haben dargelegt, welch tiefgreifenden Einfluss Technik auf die Bildung sozialer Klassen und das Machtgefüge haben. Die Softwareindustrie dagegen verspricht uns eine Win-Win-Situation. Ihr Bürger, ihr Staaten profitiert. Bekommt dank unserer schlauen Algorithmen präzisere und korrektere Entscheidungen, obendrein viel schneller, effizienter, billiger. Wir verdienen daran gutes Geld, denn diese Technik ist unser heißestes Produkt. Es bleibt ein Geschäft mit Maschinen, Dienstleistungen und Daten.
My name is Tamar Sharon. I'm a professor of philosophy. I specialize in
Mein Spezialgebiet sind die ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technologien. Ich arbeite schon sehr lange an diesem Thema.
Nijmegen, Niederlande. Die Professorin Tamar Sharon hat an der Universität Radboud den Lehrstuhl für Ethik und politische Philosophie inne, ist außerdem Co-Direktorin von iHub, dem Zentrum für Digitalisierung und Gesellschaft.
Well, digitalization technologies, AI is the latest version of this.
Wir neigen dazu, Digitalisierungstechnologien und KI ist gerade die neueste Spielart davon, als neutrale Werkzeuge zu betrachten, die wir nur einsetzen müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und dabei zu glauben, dass auf dem Weg dorthin nichts geschieht. Ich denke, sie sind auf sehr spezifische Weise nicht neutral, bringen bestimmte Werte mit sich. Digitalisierungstechnologien rücken tendenziell Werte in den Vordergrund, die mit Effizienzsteigerung, Optimierung, Standardisierung, mit größerer Kontrolle über Dinge einhergehen. Je stärker Digitalisierung und digitale Technologien an Bedeutung gewinnen, in weitere gesellschaftliche Sphären vordringen, desto mehr geraten diese Werte in Spannung zu anderen Werten, die uns sehr wichtig sind.
Und auf der Strecke zu bleiben drohen, sagt sie, als da wären
Things like privacy, justice,
Privatsphäre, Gerechtigkeit, Solidarität, Demokratie, Autonomie. Das sind nur einige der großen Themen, wenn wir über gemeinschaftliche Werte sprechen.
Sie macht es am Gesundheitswesen deutlich.
Denken Sie an eine Pflegekraft, die ins Haus kommt oder jemandem hilft, zu baden, zu essen, seine Medikamente einzunehmen. Eine Tätigkeit, die nicht unbedingt sehr effizient zu sein scheint. Sie könnten also überlegen, setzen wir doch einen Roboter ein, der das effizienter macht. Durchaus denkbar. Doch wenn wir Aufgaben automatisieren, dabei künstliche Intelligenz oder Roboter oder was auch immer einsetzen, führt das oft dazu, dass wir andere integrale Normen und Werte einer Tätigkeit quasi wegautomatisieren. Während die Krankenschwester oder der Krankenpfleger eine Person badet oder füttert, tut sie oder er auch andere Dinge, wirft etwa einen Blick in die Küche, um zu sehen, was dort vor sich geht, schaut, wie ordentlich das Haus ist, wie es riecht. All dies sind Aspekte der Pflege, die sich der Effizienz geradezu entziehen, oder? Sie brauchen Zeit, sie brauchen einen Kontext. Pflege selbst ist ein Wert, der in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Effizienz steht.
Ein warmes Wort, eine kleine Berührung, ein Witz. Vermutlich schaffen die Roboter von morgen selbst das. Doch wer wird es ihnen abnehmen? Es als echt empfinden. Vor Jahren erforschte Tamar Sharon jene Menschen, die mit Hilfe von Armbändern und Apps immer mehr Daten über ihre Körperfunktionen erheben: Schlafzyklen, Schrittzahlen, Blutdruck, Glukosewerte. 2014 fuhr sie auf eine Konferenz in San Diego, Kalifornien.
Am ersten Tag der Konferenz saß da ein Vertreter von Google und auch einer von Apple. Ich dachte, was machen die denn hier? Zwei Tage später habe ich einen Vortrag auf einer Konferenz in Kopenhagen gehalten. Gleich nach mir kam ein Vertreter von Microsoft Dänemark. Der sprach über ein Projekt, das inzwischen eingestellt ist. Es hieß The Vault, der Tresor. Eine Cloud, in der diese Biowissenschaftler all ihre Daten speichern sollten. Im Kern lautete die Botschaft: Eure Krankenhauscomputer sind uralt. Genomische Datensätze sind riesig, also bringt sie zu Microsoft. Wir machen das für euch.
Sie begann, über den Siegeszug von Big Tech in der Gesundheitsforschung und Versorgung zu schreiben: die Googleisierung des Gesundheitswesens.
Inzwischen schaue ich mir auch andere Sektoren an, von Bildung bis Landwirtschaft. Diese Unternehmen sind in jedem Bereich der Gesellschaft, der heute digitalisiert wird, also praktisch in allen Sparten präsent.
Die optimistische Sicht ist der Gedanke der Modernisierung. Viele Behörden haben jahrzehnte alte Systeme im Einsatz. Die sind sehr ineffizient. Algorithmen bieten da eine mögliche Lösung.
Doch letztlich geht es um eine weitere Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, sagt Grant Ferguson, Jurist beim Electronic Privacy Information Center, kurz EPIC, in Washington, D.C.
Die pessimistische Sicht, dass die Algorithmen oft einen Weg bieten, öffentliche Einrichtungen zu privatisieren und gleichzeitig, wie wir es zum Beispiel bei den Sozialsystemen in den USA sehen, einen Hebel, Geld von Personen zurückzufordern, die Anspruch auf staatliche Unterstützung haben.
Auch hier wird angeblich das Ziel verfolgt, Betrüger aufzuspüren, eine Aufgabe, die gern an Privatanbieter outgesourced werde, die an ihren oft mittelmäßigen Systemen gut verdienten.
These fraud systems have historically been inaccurate. They use a lot of strange data.
Die verwenden eine Menge seltsamer Daten, Profile in sozialen Medien etwa, oder die Entfernung, die jemand beim Einkaufen zurücklegt, um Empfehlungen und Vorhersagen zu treffen, ob jemand Sozialhilfebetrug begeht.
Committing welfare fraud.
Woher wissen Sie dann, dass hier Betrug im Spiel ist?
They don't. They don't know.
Sie wissen es nicht. Ein Bericht aus Kalifornien zeigt, dass ein sehr bekanntes System eines sehr großen Unternehmens, Thomson Reuters, zur Ermittlung von Betrug bei der Arbeitslosenversicherung eine Trefferquote von gerade einmal 46% erreicht.
Ein Programm namens Fraud Detect, verwendet in 42 US-Bundesstaaten.
So the effect here is that hundreds of thousands.
Hunderttausende Einwohner Kaliforniens, gerade die Ärmsten, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, wurden aufgrund eines ungenauen algorithmischen Systems aus den kalifornischen Sozialhilferegistern gestrichen. Während Kalifornien zig Millionen Dollar an Thomson Reuters zahlt, um dieses System zu entwickeln und zu betreiben.
EPIC, das Electronic Privacy Information Center, hat vor der eigenen Haustür in Washington DC genauer analysiert, wie tief Algorithmen hier schon in den Behördenalltag vorgedrungen sind.
What we found is that almost every type of government function.
Fast alle Behörden nutzen inzwischen Algorithmen in irgendeiner Form.
Etwa auch hier für die Ermittlung des Kriminalitätsrisikos bei Polizei wie Justiz. Und bei den Sozialbehörden.
Wir sehen sie im Gesundheitswesen, um Patienten mit hohem Risiko zu kennzeichnen, im Bildungswesen, um Fehlzeiten zu erkennen und Schüler in Schulzweige aufzuteilen. Es gibt in Washington DC jetzt überall automatische Nummernschild-Lesegeräte, vor allem in vorwiegend schwarzen und braunen Vierteln.
Nein, an Mahnungen mangelt es nicht. Die Tücken autonomer Systeme rücken stärker ins Bewusstsein, bei selbstfahrenden Autos oder der Kriegführung. Die Gefahr digital perfektionierter Manipulation wird in autoritären Zeiten akut. Man hört von Algorithmen, die an den Börsen einen Flash-Crash auslösen, in einem Wimpernschlag Milliarden auslöschen können. Die US-Supermarktkette Kroger experimentiert jetzt mit elektronischen Preisanzeigen an den Regalen, die sich in der Nähe einer zuvor biometrisch erfassten Kundin individuell ändern. Aufgrund der über sie vorhandenen Daten, Alter, Geschlecht, Wohngegend, Kontostand, Kaufverhalten etc. Der Fachbegriff Surveillance Pricing, Preisgestaltung per Überwachung. Wer kontrolliert diese Algorithmen? Schon beim Compass-System der US-Justiz wurde ein grundlegendes Problem deutlich. Die Unternehmen lassen sich ungern in die Karten oder den Code schauen. Absurde Folge: Man kann sich kaum gegen KI-Entscheidungen wehren.
Mir wurde wegen Compass die Bewährung verweigert. Ich hatte sehr hart daran gearbeitet, den Ausschuss zu überzeugen, dass ich nicht mehr der 16-Jährige bin, der damals inhaftiert wurde. Es waren 27 Jahre vergangen.
Der Fall Glenn Rodriguez, 1990 verurteilt wegen Mordes zweiten Grades im Bundesstaat New York. Er hatte in einer Gang eine Autohandlung überfallen, ein Mensch war gestorben. Rodriguez war ein Musterhäftling, machte einen College-Kurs, engagierte sich als Freiwilliger. Draußen warteten ein Job und eine Bleibe auf ihn. Compass sagte weiterhin hohes Risiko. 2016 stand er vor einem Bewährungsausschuss, der senkte die Daumen. Keine Entlassung.
Oft zögern Bewährungskommissare, gegen die Compass-Vorgaben zu entscheiden.
Er sagt, auch aus Angst. Wenn sie dich freilassen und es passiert etwas, heißt es, das System war dagegen, es ist deine Schuld. Rodriguez hatte Glück. Im Jahr darauf konnte er den Ausschuss überzeugen, dass mit seinem Risikowert etwas faul war. Ein Beamter hatte ein falsches Kästchen angekreuzt. Noch schwieriger ist es, vor Gericht gegen von Algorithmen beeinflusste Urteile anzugehen. Die Firmen sagen, das Innenleben unserer Systeme ist ein Geschäftsgeheimnis. US-Gerichte haben das wiederholt bestätigt. Der oberste Gerichtshof der USA lehnte es 2017 ab, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Seit 2019 versucht der Kongressabgeordnete Mark Takano aus Kalifornien, ein Gesetz zu forensischen Algorithmen durch den US-Kongress zu bringen.
Dieser Gesetzentwurf soll verhindern, dass sich Anbieter forensischer Algorithmen auf ihr Geschäftsgeheimnis berufen, um Strafverteidiger von der Prüfung dieser Instrumente abzuhalten. Die Schutzrechte für Geschäftsgeheimnisse von Softwareentwicklern sollten niemals die Rechte der Angeklagten in der Strafjustiz übertrumpfen.
Takano verlangt, dass die US-Normungsbehörde NIST solche Systeme prüfen soll, bislang erfolglos.
Take you straight to the White House. President Biden starting to speak about his new sweeping executive order on artificial intelligence. Listen in.
Oktober 2023. Präsident Joe Biden unterzeichnet eine Executive Order on AI.
I'm about to sign an executive order that is the most significant action any government anywhere in the world has ever taken on AI safety, security and trust.
Er erklärt, die USA sollten auch bei der KI eine Führungsmacht sein, aber es richtig machen, vereinbar mit den Werten der Nation.
And that's a fact. And the most consequential technology of our time, artificial intelligence.
Künstliche Intelligenz wird den Wandel mit Hypergeschwindigkeit beschleunigen. KI ist überall.
Das Parlament kann sich auf kein Gesetz einigen. Also muss fürs Erste eine Verordnung des Präsidenten reichen. Biden lobt die Chancen, spricht dann über Gefahren, über Betrug und Sucht.
Wenn die KI zum Beispiel die persönlichen Daten von Teenagern nutzt, um sie noch enger an ihr Gerät zu fesseln, ihre Sucht nach sozialen Medien weiter zu erhöhen.
Über Manipulation und Fakes.
Betrüger können aus einer 3-Sekunden-Aufnahme ihrer Stimme eine Imitation machen, die gut genug ist, sie zu täuschen. Ich habe es erlebt und mich gefragt, wann zum Teufel habe ich das gesagt?
Vote is closed and it is adopted. Congratulations on this seminal work.
Europa ist weiter. Im EU-Parlament wurde im März 2024 ein KI-Gesetz beschlossen, das erste weltweit.
Wir wollen ein KI-Office einrichten.
Brüssel, Rue de la Loi 51. Die EU-Kommission baut jetzt ein KI-Büro auf.
Wir glauben, dass so eine Technologie, die so, in Jargon sagt man, disruptive ist, die so umwerfend ist wie künstliche Intelligenz, die wird natürlich zu Verwerfungen führen. Und wenn wir das blind machen, da einfach hineinlaufen, dann werden wir schnell an große Probleme stoßen.
Kilian Groß, Referatsleiter Politikentwicklung Künstliche Intelligenz. Auch er hat die Zuschlagaffäre, den Skandal in den Niederlanden vor Augen.
Das hat gravierende Konsequenzen.
Groß will die KI quasi vor ihren Fehlern retten.
Was wird denn der Effekt sein, wenn wir ähnliche Skandale mit KI haben in der Europäischen Union? Welche öffentliche Verwaltung wird denn dann noch KI benutzen? Welche Polizei wird sich trauen, KI zu benutzen, wenn derartige Dinge auftauchen?
Das neue europäische Gesetz teilt KI-Anwendungen in 3 Gruppen ein. Die mit unannehmbarem Risiko, solche mit hohem Risiko und all jene, die nur die Transparenzanforderungen erfüllen müssen. Als unannehmbar gelten etwa Verhaltensmanipulation oder soziales Scoring, also die Klassifizierung von Menschen auf der Grundlage ihres Status oder persönlicher Merkmale. Auch eine biometrische Identifizierung in der Öffentlichkeit oder das Erfassen von Emotionen, etwa am Arbeitsplatz. Als hochriskant gilt alles, was mit Medizin, Bildung, kritischer Infrastruktur, öffentlicher Verwaltung, der Justiz und mobilen Gerätschaften zu tun hat, vom Fahrzeug bis zum Spielzeug.
Und keiner kann sich anmaßen zu sagen, wie wird KI in 2-3 Jahren aussehen.
And more worried about the short-term impact. We have now on children. We have now.
Ich mache mir vor allem Sorgen über die kurzfristigen Auswirkungen, die sich jetzt zeigen. Auf Kinder, Frauen, auch auf demokratische Prozesse.
Emilia Gomez, Lead Scientist eines Forschungsteams für menschliches Verhalten und Maschinenintelligenz, arbeitet ebenfalls für die EU-Kommission. Sie gehört zu den Algorithmentestern, die im Europäischen Zentrum für Algorithmentransparenz im spanischen Sevilla KI unter die Lupe nehmen. Man prüft dort die konkrete Wirkung von Algorithmen bei der Nutzung, aber auch ethische und gesellschaftliche Folgen.
Algorithms are so complex, they have millions of parameters that you never understand what happens.
Algorithmen sind so komplex. Sie können Millionen von Parametern haben. Man wird oft nicht verstehen, was da drin passiert. Für mich ist es wichtig, dass man diese Algorithmen prüfen kann, damit man weiß, wie verlässlich sie sind. Und Maßnahmen ergreift, damit Menschen diese Algorithmen überwachen können.
Bei den Firmen, sagt sie, herrsche eher das Interesse vor, ihr Geschäft voranzutreiben und ihre Geschäftsgeheimnisse zu schützen.
Der Anreiz für Unternehmen besteht darin, mehr in die Entwicklung zu investieren, nicht in die Evaluierung.
Wie werden Algorithmen hier kontrolliert? Die Prüfer in Sevilla gehen auf die Webseiten oder starten die Apps, sagt Emilia Gomez. posieren als User und schauen sich den Output an. Manchmal, so das möglich ist, prüfen sie auch, womit die KI trainiert wurde, gucken tiefer in den Code, die mathematische Struktur. Der Digital Services Act der EU enthält auch Verpflichtungen, bestimmte Systeme offenzulegen.
So there's some legal obligation for the platforms to provide access for researchers to that.
Sie glaubt an die Fähigkeit der Menschen, KI auch langfristig zu kontrollieren. Aber wenn etwas schief geht, sagt sie lachend, dann in großem Stil.
The risk is that if you automate something and the automation is bad.
Das Risiko bei der Automatisierung ist, dass man, wenn sie schlecht gemacht ist, die Sache in großem Maßstab vermasselt, weil viele Menschen davon betroffen sein werden.
Menschen, die sich einer anonymen Maschinerie ausgeliefert fühlen, ohnmächtig einer nur scheinbar rationalen Macht gegenüberstehen, wie in einem Roman von Franz Kafka.
We want to make sure that people are not treated unfairly.
Ja, Europas Gesetze seien ein guter Anfang, findet auch Ella Jakubowska von der NGO European Digital Rights. Aber gerade im Bereich Polizei und Geheimdienste klafften gewaltige Schlupflöcher.
We absolutely do have these systems.
Natürlich haben wir diese Systeme in der EU. Es ist ein Mythos zu glauben, oh, nur China und die USA sind böse. Dahinter steckt wohl eine gewisse Xenophobie. Und es ist auch politisch bequem zu behaupten, China ist wirklich schlimm, wir sind wirklich toll. Wir sind der Goldstandard, wir sind die EU.
Auch die Industrie in Europa arbeite weiter an Systemen, die Physiognomie und Emotionen von Menschen immer genauer analysieren.
Wir haben das recherchiert und dokumentiert und uns mit Unternehmen in Spanien, in der Tschechischen Republik, in den Niederlanden und in Frankreich auseinandergesetzt, die diese biometrischen Überwachungs-, Kategorisierungs- und Emotionserkennungsprodukte entwickeln und sie in Europa und in der ganzen Welt verkaufen.
Aus den USA sind Fälle bekannt, wo Menschen verhaftet wurden, weil eine Biometrie-Software ihr Gesicht auf blassen, verwackelten Tatortfotos oder Videos eindeutig erkannt haben wollte und große Probleme hatten, ihre Unschuld zu beweisen. Auch in Europa gibt es das schon.
Der erste Fall stammte aus Frankreich, aus Lyon, vor ein paar Jahren. Ein Fall von Gesichtserkennung bei einem Herrn H., wie er in der Berichterstattung genannt wurde. Es war das einzige Beweisstück, das die Staatsanwaltschaft vorlegen konnte.
Der französische Anwalt von Herrn H. hatte große Probleme, Informationen über die genaue Funktionsweise dieses Systems zu bekommen.
Wirklich wichtige technische Informationen, denn KI ist letztlich nur Statistik. Es ist Mathematik, Wahrscheinlichkeit, niemals Gewissheit. Aber der Richter schien da kein Problem zu sehen. Dieser Mann wurde verurteilt.
Können wir überhaupt noch nachvollziehen, was die KI gerade mit uns treibt? Vor Gericht, im Amt, bei der Bank, beim Online-Shopping? Nachfrage bei Erik Schulz, Direktor des Instituts für Human-Centered AI im Helmholtz-Zentrum München. Verstehen wir noch, was da vor sich geht?
Da sind wir schon weit drüber raus, aber das ist auch ein trivialer Punkt, würde ich sagen. Sobald man quasi neuronales Netzwerk trainiert, was irgendwie eine gewisse Anzahl an Parametern hat, wird dieses Netzwerk Sachen machen können am Ende, die wir nicht unbedingt verstehen oder vorhergesagt haben. Ich habe einen 2-jährigen Sohn zu Hause. Ich glaube, ich habe schon was kreiert, was ich nicht mehr verstehe, weil ich nicht alle seine Handlungen tagtäglich verstehe. Ich glaube, was er da mitschwingt, ist, wenn diese Algorithmen was machen, was wir nicht wollen oder was wir als schlecht ansehen, können wir verstehen, warum die das machen und können wir das möglicherweise vermeiden? Und das ist die Kruxfrage.
In vielen meiner Interviews sagen KI-Forscherinnen und Forscher immer wieder, wie dieses Ergebnis, dieser Wert, diese Worte, dieses Bild nun genau zustande gekommen ist, das kann ich Ihnen nicht erklären.
Die Juristen haben sich vielleicht gedacht, wir schreiben hier rein, in Hochrisikoanwendungen soll der Algorithmus erklärbare Entscheidungen liefern. Und ich bin Mathematikerin, ich mache Grundsatzforschung. Das heißt, ich frage mich, kann es ganz prinzipiell gehen, also ist es überhaupt möglich, beweisbar, dass es einen Algorithmus geben kann, der zum Beispiel zu einem neuronalen Netz sagt, was ist der Grund dafür, dass die Frau den Kredit gekriegt hat und die nicht?
Die Tübinger Professorin Ulrike Luxburg, Sprecherin des Exzellenzclusters Maschinelles Lernen in den Wissenschaften. Auch Luxburg sagt, Transparenz kann man bei neuronalen Netzen eigentlich vergessen.
Also wenn ich ein tiefes neuronales Netz trainiere, um vorherzusagen, wie der Schulerfolg von irgendeinem Kind ist, das wird nie nachvollziehbar sein. Weil das neuronale Netz ist eine ganz komplizierte mathematische Funktion, die eben nicht nur durch 5 Zahlen irgendwie charakterisiert wird, wo ich verstehen kann, was diese Funktion tut, sondern das ist ein mathematisches Objekt, was in einem ganz, ganz komplizierten hochdimensionalen Raum arbeitet und lebt. Und man hat als Mensch da keinerlei geometrische Einsicht darin, wie das funktionieren könnte.
Sie lehnt sich zurück.
Wie soll ich das jetzt sagen? Wenn ich einen Entscheidungsbaum habe, das wäre was Einfaches. Ein Entscheidungsbaum ist einfach, ich sage, bist du Raucher oder nicht? Ja, nein. Bist du älter als 50? Ja oder nein. Bist du Mann oder Frau? Ja oder nein. Bei Ja kriegst du Behandlung 1, bei Nein kriegst du Behandlung 2. Wenn das klein ist, dann versteht man das. Der Arzt guckt sich das Ding an und sieht, was der macht und kann auch gleich sagen, das macht Sinn oder macht keinen Sinn. Bei so einem neuronalen Netz, da gehen einfach hunderte von Features rein und es kommt irgendeine mathematische Funktion raus, die so trainiert worden ist, dass sie auf den Trainingsdaten die richtige Antwort gibt. Ob diese Funktion jetzt an einem speziellen Punkt mehr auf das Einkommen guckt oder auf die Schuhgröße oder auf die Hautfarbe oder auf das Geschlecht, da gibt's nichts, mit dem man das festmachen könnte. Man kann versuchen, solche Sachen zu programmieren, dann sind wir aber nicht mehr in neuronalen Netzen. Die politische Entscheidung, die man treffen muss, ist, will ich, dass das Ding nachvollziehbar ist? Wenn es mir wichtig ist, zum Beispiel, weil es um Schulzulassung geht, dann kann ich halt ums Verrecken kein neuronales Netz nehmen. Dann muss ich einen Entscheidungsbaum nehmen oder ein lineares System oder was ganz Einfaches, wo ich im Nachhinein, wenn ich drauf gucken kann, sagen kann, ah ja, so trifft es seine Entscheidung.
Das heißt, je komplexer, / intelligenter, desto schwerer nachvollziehbar?
Komplex ja, intelligent nein. Für viele Anwendungen kann man Lernverfahren bauen, die am Schluss einfache Methoden verwenden. Und trotzdem erstaunlich gut funktionieren. Also wenn ich den Schulerfolg vorhersagen soll von 20 Variablen, kann ich das wahrscheinlich mit dem Entscheidungsbaum auch schon mal ganz gut hinkriegen. Vielleicht ist die Vorhersage nicht ganz, ganz, ganz so gut wie beim neuronalen Netz, aber fast so gut. Aber dafür habe ich das Ding so, dass ich am Schluss verstehe, was es tut.
Lange lag der Fokus der Debatte auf dem Schutz der Privatsphäre vor Big Data. Tatsächlich aber, sagt Tamar Sharon, hielten sich die Tech-Konzerne oft an Datenschutzgesetze. Im Grunde gehe es ihnen um Herrschaft, um eine immer tiefgreifendere Kontrolle über Markt und Gesellschaft.
Sie sind schon weit gekommen und das liegt nicht nur an ihnen. Der öffentliche Sektor spielt hier eine große Rolle, weil wir sie einladen. Der vorherrschende Diskurs über unsere politische Ökonomie besagt, dass der öffentliche Sektor nicht gut sei in Sachen Innovation, nicht effizient sei, nicht zustande bringe, dass wir für all dies den Privatsektor bräuchten und dass Digitalisierung im Grunde die Lösung für all unsere gesellschaftlichen Probleme sei.
Fachkräftemangel, Bildungsdefizite, Ungleichheit, Klimakrise, Kriege.
And it's quite a dangerous situation.
Dahinter, sagt die KI-Ethikerin, stehe ein Zukunftsbild unseres digitalen Daseins, das die Optimierung aller Abläufe über technische Transparenz und menschliche Selbstbestimmung stelle. Eine Denkschule, wie sie das Silicon Valley kultiviert.
I find this whole techno-solutionism thing highly concerning, yes.
Solutionism, Solutionismus. Dass Technik stets die Lösung ist. Dass es für jedes Problem der Welt eine App, ein Algorithmus, irgendein Produkt geben wird. Spätestens morgen.
And there too, ja, auch hier ist eine Menge Technosolutionismus im Spiel. Es wird nicht wirklich durchdacht, was genau das Problem ist. Und ob Technologie immer die richtige Lösung ist.
KI wie bei Kafka. In den Fängen von Algorithmen von Tom Schimek. Ersprachen Annette Burchardt, Oliver El-Fayoumi, Anja Jatzeschan, Jodokus Krämer und der Autor. Ton und Regie Tom Schimek. Musik Raphael Zerschenger. Redaktion Christiane Knoll. Eine Sendung des Deutschlandfunks 2024.